Herzrauschen, die Radiosendung von Mur.at.
Hallo und herzlich willkommen zu Netzrauschen, der Sendung von Mur.at mit Themen rund um digitale Gesellschaft, Medienkunst und Netzpolitik. Mit einem fixen Sendeplatz auf Radio Helsinki alle vier Wochen, dienstags von 10 bis 10.30 Uhr. Die genauen Sendetermine und weitere Informationen findet ihr wie gewohnt auf helsinki.at. Unsere bisherigen Sendungen gibt's als Podcast zum Nachhören im CBA-Archiv unter netzrauschen.mur.at. Mein Name ist Andreas Zingele und ich darf euch durch diese Sendung führen. Bald findet wieder eine neue Ausgabe des Button Festival of Gaming Culture statt, nämlich am 8. und 9. März 2024 im Messekongress Graz. Veranstaltet wird das Festival vom Verein Ludovico, der am Karmeliterplatz sein Hauptquartier hat. Heute hört ihr einen Mitschnitt von meinem Festivalbesuch vom letzten Jahr, bei dem ich mit interessanten Leuten über ihre vorgestellten Projekte und das Festival sprechen konnte.
Valerie, jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, so allgemein über das Button Festival, weil das gibt es ja schon jetzt, glaube ich, zum 9. Mal oder so, laut Webseite. Und genau. Zum 2. Mal ist es in der Messe.
Genau.
Und so wie sie es auf der Webseite durchliest, wird das ja von Jahr zu Jahr größer irgendwie, oder?
Also eigentlich nicht. Wir sind jetzt ungefähr auf dem Stand zurück von der Seifenfabrik. Also das Button Festival ist jetzt wieder so groß, wie es in der Seifenfabrik war.
Genau. Okay. Und was gibt es heuer für Highlights?
Das ist natürlich sehr persönlich, weil manche Leute finden zum Beispiel die neuen Flipper- und Arcade-Automaten total toll. Andere wiederherum freuen sich, dass zum Beispiel der Realraum da ist und eben eher Sachen, so Self-Made-Sachen zeigt. Wir haben für mich ein Highlight ist zum Beispiel die Reparierstation direkt neben dem Commodore-Bereich. Die wird morgen besetzt sein vom Repair-Café Graz zusammen mit Anigame. Und da werden dann Gaming-Controller und Konsolen repariert, damit man zeigen kann, hey, wenn meine Xbox einen Ring of Death hat, das kriegen wir wieder hin, das können wir reparieren, wir müssen sie nicht entsorgen. Und das finde ich zum Beispiel super dieses Jahr auf dem Button.
Super, das heißt, es hat es letztes Jahr nicht gegeben, oder? Dieses Repair-Café speziell für Spiele-Konsolen.
Genau, wir wollten das einfach mal ausprobieren. Geht das? Vor allen Dingen, das wissen ja auch ganz wenig Leute, dass das überhaupt möglich ist. Was viele immer mehr haben, dass zum Beispiel Switch-Controller so einen Drift bekommen und dann man kleine Teile hat, die man sogar selber zu Hause austauschen kann. Oder PlayStation 5-Controller, die kaputt gehen und sich die Leute fragen, das kann doch nicht sein. Ich habe 60 Euro für dieses Gerät bezahlt. Das ist so ähnlich wie die Repair-Café-Sachen sonst funktionieren, zum Beispiel mit einem Mixer. Der ist jetzt 5 Jahre alt und schon ist ein Zahnrad innen drin kaputt. Wir wollen es reparieren und nicht entsorgen. Genau. Und das kommt jetzt auch immer mehr in die Gaming-Szene. Nachhaltigkeit ist ein total wichtiges Thema. Wir haben auch beim Button Festival zum Beispiel die gleichen T-Shirts wie letztes Jahr an, weil wir uns gedacht haben, warum sollen wir jedes Jahr, es ist zwar schön, eine neue Farbe zu haben, aber die Freiwilligen haben diese Shirts schon. Viele Freiwillige sind jedes Jahr dabei. Warum nicht einfach das Gleiche nochmal verwenden?
Jetzt ist ja die Gaming-Szene ist ja eine der Szenen, die sehr stark profitiert hat von der Corona-Pandemie auch, oder? Merkt ihr das jetzt auch auf dem Festival oder der Zulauf zu Ludovico?
Wir haben natürlich durch die Pandemie das Button zweimal verschieben müssen. Es gab ja schon ein kleineres Button nach der Pandemie im Juni letzten Jahres hier in der Messe. Das war eben halb so groß wie das jetzt, weil wir eben noch nicht wussten, wie viele Menschen haben denn überhaupt Lust, wieder auf ein Festival zu gehen. Und jetzt ist die Inzidenz ungefähr genauso wie letztes Jahr, aber niemanden schert so richtig. Das ist auch sehr spannend zu sehen. Wir glauben schon, auch bei Ludovico haben wir gemerkt, dass über die Lockdowns, wir haben ja eine Fernleihe angeboten sozusagen, wo man mit Click und Collect sozusagen kontaktlos bei uns Brettspiele leihen konnte. Das wurde sehr gut angenommen im Vergleich eben. Natürlich haben wir in einem normalen offenen Betrieb mehr KundInnen, die zu uns kommen. Genau, aber grundsätzlich kommt Gaming sehr gut an und auch unser Videospielbetrieb, den wir ja montags und freitags bei Ludovico haben, läuft jetzt wieder langsam an. Aber das ist wirklich durch die Pandemie tatsächlich komplett eingeschlafen, weil die Generation ja wechselt. Es waren junge, meist männliche Jugendliche bei uns und die sind in der Pandemie dann komplett weggebrochen und jetzt sind ganz neue Menschen bei uns und das hat sich verändert.
Ihr habt ja während der Pandemie auch einige so Online-Spielformate entwickelt und ausprobiert. Was gibt es jetzt da für Fazit nach 2 Jahren? Was hat gut funktioniert? Welche Spiele sind besser angekommen? Wird irgendwas auch weiter bestehen bleiben, dass ihr euch online trefft vielleicht und auch so eine Game-Session macht oder Einführungen macht?
Ich glaube, es ist tatsächlich, also in meinem Eindruck, wieder bei dem angekommen, die Menschen, die vorher online miteinander gespielt haben, machen das weiterhin während der Pandemie und jetzt auch nach der Pandemie weiter. Aber ganz, ganz wenig ist übergeblieben von dem Hype in der Pandemie, zu sagen, wir spielen jetzt über Zoom mit Oma irgendein lustiges Wortspiel. Das ist, glaube ich, wirklich absolut kein Thema mehr. Die Leute haben überhaupt keine Lust mehr auf Online-Sachen. Das haben wir auch gemerkt. Wir haben versucht, 3 Online-Buttons zu veranstalten, um einfach zu sagen, wir bieten was an. Hey, wenn ihr was mit Gaming machen wollt, ihr könnt auch dabei sein. Euer Slot, ihr dürft über eure Gaming-Nerd-Kultur reden hier in Graz. Und da war fast gar keine, zum Beispiel einige der jetzigen Aussteller und Sponsoren waren damals null interessiert und waren jetzt total heiß darauf, beim Button vor Ort dabei zu sein. Also ich glaube, von der Online-Welle und Online-Spielen gemeinsam in der Pandemie, die nur wegen der Pandemie entstanden ist, das ist nicht mehr viel von übrig geblieben.
Ja, ich glaube, jeder freut sich, sich auch wieder treffen zu können, zum Event zu gehen und auch so wie hier jetzt das Wochenende genießen zu können. Valerie Quade, vielen Dank für das Interview und schönes Wochenende.
Danke, sehr gerne. Cool.
Ja, ich stehe hier mit dem Clemens.
Hallo.
Erzähl einmal, du bist von Game Dev Graz?
Genau, ich bin vom Verein Game Development Graz. Wir sind ein Verein für die Förderung von Spieleentwicklerinnen in Graz. Wir sind schon seit sehr vielen Jahren aktiv. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber wir sind zumindest hier am Button Festival schon seit 2017 dabei. Und wir vergeben hier diesen Saga Award, das ist der Styrian Game Award, wo lokale Spieleentwickler ihre Spiele herzeigen können, während dem Button Festival gespielt werden können und die Leute können dafür abstimmen und am Ende des Button Festivals gibt es dann einen Preis für das Spiel, das am meisten Stimmen bekommen hat. Dann gibt es einen Local Star Award und einen Award, der von einer internationalen Jury ausgewählt worden ist.
Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt jetzt hier ein paar Spiele, das sind so quasi die Finalisten von dem Award. Und wie oft trefft ihr euch oder wie ist die Community? Vielleicht kannst du da ein bisschen was reden.
Ja, die Community ist recht groß und wir sind recht gut zusammengewachsen. Wir treffen uns einmal im Monat. Das ist aktuell abwechselnd einmal im Lendhafen und einmal abwechselnd immer bei einer Firma, also ein Monat in einer Firma, ein Monat im Lendhafen, das ist immer am zweiten Donnerstag im Monat und wir kommen zusammen, zeigen gegenseitig Projekte her, reden über aktuelle Entwicklungen bei der Spieleentwicklung und ja, spielen Spiele.
Hört sich super an. Was für Game Engines verwendet ihr oder auf was für Plattformen entwickelt ihr hauptsächlich?
Das ist ganz durchgemischt. Da gibt es Leute, die Godot nutzen, Leute, die Unity benutzen oder LibGDX. Das ist ganz durchgemischt.
Okay, du hast jetzt 3 Plattformen angesprochen, die Open Source sind. Gibt es persönliche Präferenzen von dir?
Also von mir persönlich, ich bin, ich komme aus der ganzen iOS-Entwicklungsszene. Ich nutze viele von den Frameworks, die Apple zur Verfügung stellt. Dort ist wenig Open Source, außer die Programmiersprache Swift, die da benutzt. Aber ich fokussiere mich da auf UI-Kit, Sprite-Kit, weil ich, mein persönlicher Fokus ist, Spiele barrierefrei zu machen und mit diesen Plattformen kann man relativ gute barrierefreie Spiele machen für die Apple-Plattform.
Okay, so jetzt in puncto Barrierefreiheit und Inklusion, was ist dein letztes Spiel oder ein Spiel, das du herausheben willst, Jürgen?
Ja, das letzte oder das vorletzte Spiel, das sich herausgebracht hat, war Letter Rooms. Das ist ein kleiner Word-Puzzler, was man sich vorstellen kann wie so ein kleines Anagrammspiel. Man kriegt einen Hint und ein paar Buchstaben und über diesen Hint muss man herausfinden, welches Wort man zusammenbasteln muss. Und das ist letztes Jahr auch von Apple für den Apple Design Award in der Inklusionskategorie nominiert worden in Cupertino, also in Kalifornien.
Mhm. Ja, gratuliere. Wenn ich jetzt mehr über euren Verein herausfinden will oder vielleicht einmal dabei sein kann, was mache ich am besten? Wie kann ich euch kontaktieren? Oder?
Wir sind auf Twitter recht repräsentiert. Wir haben unsere Website gamedevgraz.at. Wir haben unser monatliches Meetup, wo jeder gerne vorbeikommen kann. Und wir haben die Game Dev Days, was unsere Konferenz ist, die einmal im Jahr stattfindet. Und da freuen wir uns auch, wenn jeder vorbeikommt.
Die findet in Graz statt?
Die findet in Graz statt, auf der TU Graz.
Super, vielen Dank.
Gerne.
Also wie der Clemens vorher schon angekündigt hat, habe ich jetzt die Möglichkeit, mit dem Spieleentwickler von Rotoforce zu sprechen. Mhm. Hallo.
Hallo.
Wie ist dein Name bitte?
Ich bin der Anton.
Hallo Anton, servus. Kannst du uns ein bisschen was über das Spiel erklären?
Also Rotoforce ist ein Twin-Stick-Shooter und ein bisschen Bullet-Hell. Praktisch, man ist in einer kleinen Arena, die sich dreht, wo man dann jede Menge Gegner und Bosse abschießen muss und bekämpfen muss. Ja, ich glaube, das ist im Grunde.
Okay. Also so wie wir da jetzt sehen, ist das eher ein Retro-Game, oder? Von der Grafik her?
Es hat einen Pixel-Art-Stil, ja, aber es hat keinen klassischen Retro-Stil. Also es ist nicht notwendigerweise an die Retro-Games gebunden oder so. Es ist einfach ein Pixelstil.
Hast du dir dafür entschieden, weil er dir besonders gut gefällt oder hat es da, welche Beweggründe hat es da gegeben?
Einerseits natürlich gefallen mir Pixel Art Games, weil ich einfach gewohnt bin von allen Retro Games. Aber andererseits ist es einfach ein sehr praktischer Grund, einfach weil ich das selber machen kann, recht einfach. Ohne dass ich jetzt allzu viele Zeichenkünste habe, kann ich ja relativ schnell etwas mit Pixelart zeichnen. Heißt nicht, dass das deswegen großartig ist, was ich mache sofort, oder dass Pixelart nicht auch sehr anspruchsvoll ist, wenn man es wirklich, wirklich gut machen will, aber ich als Laie schaffe es.
Spannende Grafiken zu machen. Irgendwie.
Ja, genau, ja. Spannende Grafiken.
Genau. Also man sieht jetzt da, das ist so ein typischer Spielebildschirm, oder? Von einem Level. Ich kann das ganze Level drehen eigentlich, oder?
Genau,
mich darin bewegen.
Man kann sich den ganzen Rand von dem Level bewegen, ja. Und man kann einfach auf die andere Seite rüberspringen. Und das kann man eben nutzen, um Angriffe auszuweichen von Gegnern und sie einmal in eine bessere Position zu bringen, praktisch.
Kannst du mir ein bisschen was erzählen von der Game Engine, die du verwendet hast oder wo ich das Spiel spielen kann?
Also die Game Engine, die ich verwendet habe, ist LibGDX und spielen kann man es, also momentan ist nur eine Demo draußen, auf itch.io und auf Steam kann man die Demo spielen. Und
die Game Engine kommt aus Graz, oder?
Genau, LibGDX kommt aus Graz, ist von Mario Zechner entwickelt und das ist eben Open Source Java Game Engine und ja, also bin im Grunde zufrieden damit und das hat mir ermöglicht, dass ich das Spiel mache.
Kann man mit der Game Engine hauptsächlich so Pixel-Grafik-Spiele entwerfen oder ist das sehr offen eigentlich, oder?
Das ist eigentlich sehr offen, also das hat eigentlich jetzt gar nichts mit LibGDX zu tun. Das unterstützt ganz normal 3D-Spiele oder 2D-Spiele, die nicht Pixel-Grafik haben. Mhm. Also das ist einfach nur von mir so ausgewählt.
Ist die Game Engine schwer zu erlernen? Also ist das eher was für Fortgeschrittene oder kann man das als Anfänger auch machen? Was würdest du sagen?
Also als erstes müsste man dazu sagen, dass es nicht der ganze Game Engine in dem Sinne ist. Also es ist nicht ein Programm, das man öffnet und dann kann man sich das zusammenklicken oder so, sondern es ist mehr eine Game Library. Das heißt, es sind schon Programmierkenntnisse, sind auf jeden Fall notwendig, sonst kann man es nicht verwenden. Und es gibt auf jeden Fall, sage ich mal, genug Tutorials online, eben gleich wie ich es auch gelernt habe, dass man sich das einfach selber aneignen kann, wie das alles funktioniert. Das heißt, wenn man programmieren, wenn man schon Java kann, oder so wie es in meinem Fall war, ich habe einfach schon mit Java, war einfach die einzige Programmiersprache, die ich kennt habe damals. Und dann habe ich mir einfach geschaut, welche Wege gibt es, mit Java Spiele zu machen. Und dann bin ich zuerst auf Slick2D gestoßen, das ich mal verwendet habe, und dann gleich danach auf eben libgdx.
Was hat dich dann zur Game Dev Graz gebracht eigentlich?
Tja, weil sie, weiß nicht, ob sie der einzige, aber ich glaube, der einzige Spieleentwicklerverein in Graz sind. Okay. Was einfach naheliegend, da ich ja in Graz bin.
Da vorbeizuschauen und sie mit Gleichgesinnten auszutauschen zu können, oder?
Genau, ja. Also das ist einfach sehr hilfreich, finde ich, dass man mal, weil sonst ist es nicht leicht, Spieleentwickler in der freien Wildbahn zu finden, mehr oder weniger. Da muss man sich schon extra aus dem Weg gehen, also extra zu solchen Meetups und solchen Events gehen, dass man die antrifft.
Klar. Ist jetzt Roto Force dein erstes Spiel oder wie kann man sich das vorstellen?
Es ist mein erstes kommerzielles Spiel, also das erste, das ich für Geld verkaufe. Davor habe ich jede Menge Spiele für Game Jams und eben für einfach nur so kleine Spiele, die ich gratis ins Internet stelle, gemacht. Ja, und das ist das erste, was ich sage, da stecke ich mehr Zeit rein und dann verkaufe ich es auch und verlange Geld dafür. Und sonst, wenn man irgendein Spiel in der Wochenende oder so macht oder ein paar Wochen, dann fällt es dann schwer, dafür Geld zu verlangen.
Ja, wenn ich jetzt andere Spiele von dir mir anschauen will, wo würde ich die finden?
Einerseits kann man auf itch.io, hast du die Seiten auf itch.io, ist eine Website, das ist ähnlich wie Steam, wo eben einfach Indie-Spiele erhältlich sind. Da kann man suchen nach Roto Force und dann kann man dort auf den Entwickler klicken und weitere Spiele von ihm finden, also von mir. Aber dort sind nicht alle Spiele von mir, weil sie ein bisschen verstreut sind im Internet auf verschiedenen Portalen. Deswegen, es ist ein bisschen noch schwer im Moment leider, dass ich da einen zentralen Punkt die Leute hinweisen kann.
Okay, danke schön. Du bist der Max?
Max, ja.
Hallo, ich bin Andreas, servus. Ich arbeite bei Mu.at.
Okay.
Und Mu.at hat ja einen eigenen Podcast, der heißt Netzrauschen, bei Radio Helsinki. Und da mache ich ein kurzes Interview mit ein paar interessante Leute hier.
Okay.
Die haben mir gedacht, Realraum, ich würde euch gerne interviewen, weil ihr seid ja immer wieder sehr präsent bei verschiedensten Events, seid jetzt auf den Linux-Tagen oder eben hier. Und so als kleine, eingeschworene Community, ihr habt da recht einen spannenden Stand aufgebaut, finde ich. Also da sind sehr viele alte Rechner herum, alte Telefone sehe, alte Joysticks. Was macht ihr da?
Naja, es ist halt jetzt, es sind viele jüngere Leute da und es geht halt auch mal darum, was zu haben, wo die halt dann hingehen können, sich das anschauen können, wie das funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat, wie in dem Fall da hinten. Was halt gerade erst noch langsam Dinge entpackt, weil schnell ist das Teil halt nicht. Ja, und ich denke mir halt immer, okay, man kann es im Emulator benutzen, aber ein Emulator ist halt nicht das echte Ding. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich trage einfach lieber 10 Kilo Hardware mit mir rum, als einen Emulator zu benutzen, weil ich es halt eh rumstehen habe. Ja, und dann kann man das auch mal zurück zu so einer Veranstaltung wie hier mitnehmen.
Super. Also vielleicht kannst du mal einen kurzen Überblick geben, was ihr da für alte Rechner aufgebaut habt oder Konsolen auch oder was versucht ihr jetzt die nächsten Tage hier alles zu spielen?
Naja, also da muss ich gleich sagen, davon steht nicht alles permanent im Realraum rum. Das ist halt meistens Contributions von Mitgliedern. Mhm. Vieles ist auch da oder einfach nachfragen, dann bringt es irgendwer. Also zum Thema, was wir hier haben. Also neben den alten Telefonen, mit denen man auf der anderen Seite anrufen kann, wenn es zu laut ist, haben wir, okay, fangen wir mal hier vorne an. Also wir haben ein Super Nintendo mit einer Cartridge drin, die eine SD-Karte verwendet und da kann man halt jedes beliebige Spiel reinhauen oder auch Homebrew oder selbstgeschriebene Sachen oder was auch immer. Mit einem 4-Spieler-Adapter, also auch sowas wie Bomberman funktioniert da dran und das ist Original-Hardware, die gab es damals, aber die hatten halt nicht so viele. Mhm. Kleiner Punkt dazu, das meiste, was hier rumsteht, ist auch gehackt, also in irgendeiner Art und Weise so modifiziert, dass nicht autorisierte Sachen drauf laufen, weil, oder halt einfach, dass es überhaupt funktioniert, weil bei vielen Sachen sind halt teilweise Server abgedreht oder anderweitig mal irgendwas drin kaputt gewesen und das muss man halt alles reparieren und wieder instand setzen und sowas. Und ja, die Hersteller haben die Hardware abgeschrieben, aber natürlich in der Community lebt das Zeug weiter. Mhm. Und wird es hoffentlich auch weiterhin. Okay, so, wir haben einen GameCube da. Der GameCube hat auch einen Modchip verbaut und benutzt momentan Twilight Princess als Bootloader, weil das hat so eine wunderschöne Sicherheitslücke namens Twilight Hack wurde er damals getauft und der startet dann halt den Bootloader und über den lädt man dann halt alles andere nach. Ist eine SD-Karte unten drin, kann man auch Discs mit dumpen, also beliebig Sachen rein rausfahren, funktioniert schön.
Super.
Dann steht hier noch ein Rechner rum mit Win98, der ist noch nicht fertig, den muss ich aufsetzen noch, das war gestern bis nachts um 4 leider nicht mehr fertig geworden. C64 ist da mit Original-Diskettenlaufwerk, eine Fastloader-Cartridge drin, weil Original-Disketten halt schweinelangsam sind und damit geht es halt 10-mal so schnell. Dann ein Bildschirm dran, der aus einem alten Laptop gebaut ist, also auch klassisches Recycling. Irgendeine Platine aus China konnte man bei AliExpress bestellen, bevor halt die Verpackungsverordnung in Kraft getreten ist und AliExpress nicht mehr hier liefert. Ist halt blöd gelaufen, aber was will man machen? Innen drin ist ein Dual-Sit-Mod, also der fährt tatsächlich Stereo. Die Originalkiste kann nur Mono und da sind halt, wenn man einen Chip hat, der Mono kann, braucht man für Stereo halt 2 Chips und damit geht's auch. So, dann stehen hier rum, da ist eine Wii, da laden wir nachher, sobald ich die entsprechende Hardware geholt habe, die noch fehlt. Auch Homebrew-Sachen. In dem Fall ein Spiel namens Pist, wo man die Wii-Mode benutzt für den einzigen Zweck, für den sie eigentlich hergestellt worden ist. Und zwar, man benutzt das Ding als Schniedel und zielt dann damit eine Kloschüssel. Das Spiel ist absolut großartig und ein Party-Hit und mit jedem Level steigt der Alkoholgehalt und alles wackelt. Das ist super. So, zwei 486er haben wir noch hier, also im Originalzustand von 93. Die Hardware ist natürlich etwas aufgemotzt, also wir haben Compact-Flash-Karten drin, weil Festplatten halt durchaus auch mal ausfallen und Compact-Flash-Karten sind viel schöner zum Transportieren. Vibriert auch nicht so. Ja, und das Ding ist halt noch am Entpacken und noch nicht ganz fertig. Das wird auch noch eine Weile dauern.
Genau, ich glaube,
wer vorbeikommen will, bitte tut es.
Ja, also insofern ist man sicher am richtigen Platz hier, junges Zielpublikum zu bekommen und ja, vielen Dank für das Interview.
Dankeschön, auch so. Ciao.
Offenes Labor Graz, Wissenschaftskommunikation. Ich sehe da einen Stand, verschiedene Gerätschaften, Laborsituation. Ihr habt auch ein Quiz mit oder eine Umfrage. Also wissenschaftlich wird hier gearbeitet. Bitte erzählt einmal, was macht ihr?
Ja, hallo, ich bin die Heide. Ich darf zusammen mit dem Lukas heute das offene Labor Graz vertreten. Ist eigentlich ein Mitmachlabor für Kinder und vor allem Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen können und naturwissenschaftliche Experimente machen. Ich zum Beispiel bin gelernte Molekularbiologin, war lange Zeit in der Grundlagenforschung tätig und habe dann aber schnell meine Liebe dazu entdeckt, das Wissen auch an Dritte weiterzugeben. Seien das jetzt eben Schülerinnen und Schüler oder Laien, die aber schon immer mal wissen wollten, was machen die in einem naturwissenschaftlichen Forschungslabor. Zusätzlich haben wir gesagt, wie können wir denn Naturwissenschaft irgendwie verkaufen? Und jetzt haben wir gesagt, warum machen wir denn nicht ein Spiel daraus? Was rausgekommen ist, anhand eines echten Forschungsthemas, das gerade an der Karl-Franzens-Uni passiert, nämlich Forschungsgebiet Ribosomen-Biogenese, also klingt ja wahnsinnig kompliziert, wir machen ein Escape-Spiel. Ja? Aber wir haben uns jetzt nicht gedacht, wir setzen uns hin und bauen das 1:1 um, sondern wir wollen Partnerinnen und Partner mit an Bord holen, am wichtigsten Schülerinnen und Schüler, die von uns eine Einführung kriegen in das Thema, was machen wir an der Uni damit und wie würden Sie dieses Thema selbst irgendwie spieltechnisch aufbereiten. Ja, und deswegen sind wir heute auch da am Button Festival vertreten, weil wir den Prototyp unseres Escape-Spiels zumindest in Ansätzen einmal testen wollen, wie das ankommt. Ja, und haben eigentlich viel Spaß da, muss ich sagen.
Okay, klingt spannend. Also ich sehe auch hier im Hintergrund, habt ihr ein Poster aufgehängt, wo ihr ein bisschen allgemein über das Konzept, über ein Escape-Spiel, ich kenne jetzt nur Escape Room, was ist dann ein Escape-Spiel eigentlich?
Ist gar nicht so weit weg vom Escape Room selber, nur halt dann wirklich als Brettspiel-Variante gedacht. Ist jetzt was in den letzten Jahren, glaube ich, immer populärer geworden ist. Vor allem auch jetzt leider Gottes in der Pandemiezeit, wenn die Leute zu Hause sitzen, können sie zu Hause zumindest am Küchentisch escapen ein bisschen. Und genau auf das haben wir jetzt auch ausgelegt. Also unsere Variante ist jetzt kein durchdesignter Raum, sondern das wäre einfach so eine Art Brettspiel-Variante. Vor allem ist es für uns eher, oder wir konzipieren es eher, als was man im Schulunterricht einsetzen kann, also wo Lehrer wirklich mit der gesamten Klasse an dem spielen können, um vielleicht das Thema Ribosomenbiogenese oder Proteinbiosynthese, ganz hochtrabende Themen, die man im Biounterricht vielleicht einmal irgendwo noch gehört gehabt hat, ein bisschen einfach verständlicher aufzubereiten. Weil das ist das, was wir auch in unserem Alltag im Mitmachlabor immer sehen, wenn die Leute das einmal in der Hand haben und sie wirklich woran setzen müssen und das irgendwie begreifen müssen und mit dem interagieren, dann bleibt einfach mehr hängen und dann wird da vielleicht klarer, deswegen ist das so und das ist vielleicht gar nicht unwichtig, dass ich zumindest Bescheid weiß, dass es das gibt. Ich muss es jetzt nicht auswendig kennen oder so, aber ich muss wissen, dass es das gibt und dass das was Wichtiges ist, was auf der Welt passiert.
Ja. Und sicher einfacher, sie daran zu erinnern, wenn man das auch spielerisch vielleicht kennengelernt hat, sie damit auseinandergesetzt hat. Spiele das alleine, das Spiel, oder eben in der Gruppe?
Wie die meisten Escape-Spiele ist es tatsächlich auf Gruppenarbeit ausgeteilt. Also ein ganz wichtiger Knackpunkt ist ein bisschen Koordinationsgabe und gemeinsames Problemlösen. Das heißt, so idealerweise spielt man das so von 2 bis 5 Leuten in der Gruppe. Wie gesagt, im Klassenverband, so wie es bei uns jetzt gerade designt ist, werden die Leute dann auch in so kleinen Gruppen organisiert, eben 2 bis 5 Leute. Und ja, dann macht das Rätsel und dann macht das Grübeln über Rätsel gemeinsam viel mehr Spaß, als wenn man irgendwie allein an einer Fragestellung verzweifeln muss.
Sicher, ja. Kann man vielleicht exemplarisch ein Level erklären, wie der Aufbau ist oder was so die herausfordernde Challenge ist jetzt?
Ja, also wir haben, damit man es vielleicht noch ein bisschen besser verstehen kann, das Ganze in einer Story festgemacht. Das ist ein bisschen eine überspitzte Version vom Arbeitsalltag von einem Jungforscher, einer Jungforscherin sein soll, wo alles schief geht, was schief gehen kann im Labor und man muss in kürzester Zeit irgendwie noch retten, was zu retten ist, sagen wir mal so. Und Einstieg dabei wäre zum Beispiel, DNA-Dateien auf einem Computer zu sichten, zu finden. Das Problem, wie es in der Realität da ist, wir Wissenschaftler sind meistens ein bisschen schlampig, wenn es um Datenbezeichnungen und Ordnerstrukturen und sowas geht. Das heißt, das ist ein wuster Haufen an verschiedensten Daten und Unterordnern. Und man muss halt die richtige Datei finden. Und die Datei, wie es verschrobene Wissenschaftler also machen, haben sie sie notiert, nicht einfach auf einem Post-it, sondern die haben das verschlüsselt als eine DNA-Sequenz selber. Und die muss man dann eben auslesen und dann findet man die passende Datei, die man sucht.
Okay, also man kann den Prototypen hier spielen?
Auszugsweise.
Auszugsweise, ja.
Wir haben zwei der 5 großen Rätsel mitgebracht im Prototypen, genau. Wir sind über Feedback immer sehr, sehr erfreut. Ja.
Super, vielen Dank. Dankeschön.
Das war eine weitere Folge von Netzrauschen, eine Sendung von Mu.at. Heute mit einem Besuch beim Button Festival of Gaming Culture 2023. Die heutige Ausgabe des Festivals findet am Freitag, 8. und Samstag, 9. März 2024 im Messekongress Graz statt. Genauere Infos zu allen InterviewpartnerInnen und weitere Links findet ihr in der Sendungsinformation auf helsinki.at. Unsere Sendungen gibt es zum Nachhören auf netzrauschen.mur.at sowie im CBA Cultural Broadcast Archive unter cba.media. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Zingerle und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.